Hast du gewusst, dass Frauen die ersten Bierbrauerinnen waren? Männern war es im alten Ägypten nämlich verboten, Bier zu brauen, und es war ihnen sogar verboten, Bier zu verkaufen. Mit diesem Food Fact begrüße ich dich zu einer weiteren Folge von Food Fact Stories, der Podcast für den Blick hinter die Kulissen der Lebensmittelherstellung. Alles unter dem Motto From Farm to Fork. In der heutigen Folge geht es um Bier, und zwar spreche ich mit dem Kreativbierbrauer Martin Stockinger über sein Bier, das er unter dem Namen Der Deichtherr verkauft. Was es mit dem Bierbrauen auf sich hat und was Kreativbiere sind, das erfährt ihr gleich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich sitze hier gegenüber von Martin Stockinger, der sich seit 2 Jahren mit Bier beschäftigt. Und wir sitzen hier gerade in einem super schönen Verkostungsraum oder Schauraum, möchte ich fast sagen, den er vor kurzem neu errichtet hat. Und ich freue mich schon sehr auf dieses Interview. Hallo Martin.
Hallo Magda, schön, dass du da bist.
Freut mich auch sehr. Magst du dich vielleicht vorstellen, wer bist du und was hast du eigentlich mit Bier zu tun?
Also, ich bin Martin Stockinger. Bin 30 Jahre alt, bin hauptsächlich in der Konstruktion tätig, in einer Motorenfirma. Als Hobby habe ich mir erst das Bierbrauen angefangen, und es ist einfach extrem interessant und vielfältig, was man da alles machen kann. Es ist einfach Freude, wenn man nachher Kundschaften hat, die was dann zu einem kommen und sagen, boah, das ist klasse, was du da machst, das taugt mir.
Super, das ist schön zu hören. Gleich mal zu Beginn, jeder bekommt von mir diese Frage über sein Produkt. Was ist Bier, Martin?
Also Bier ist ein ganz einfaches Genussmittel, das was alkoholisch ist und kohlensäurehaltig.
Und was ist da alles drinnen?
Es ist drinnen Malz, Hopfen, Wasser und Hefe. Mhm. In Ausnahmefällen, wenn man Kreativbiere macht, kann man auch diverse Früchte hinzugeben, Kräuter, Blüten, alles Mögliche.
Aber im Grunde ist Hopfen, Malz und Hefe.
Das sind die ursprünglichen Produkte, genau, des Bieres.
Ja. Und Wasser hoffentlich.
Und Wasser auch.
Du verkaufst dir dein Bier unter Craft Beer. Jetzt hört man das eigentlich schon öfter in den letzten Jahren. Was ist eigentlich Craft Beer?
Also Craft Beer bedeutet eigentlich nichts anderes, als wir, dass das ein handgebrautes Bier ist. Dass das eigentlich hauptsächlich für die Region bestimmt ist und eigentlich den Ursprung widerspiegelt, wie früher Bier gemacht wurde. Also in einfacher Art und Weise, ohne extreme technische Hilfsmittel.
Das heißt, das Bier, was zum Beispiel von der Brauunion kommt, das ist ja ganz bekannt in Österreich, das ist kein Craft-Bier, um das so zu sagen.
Im weitesten Sinne nicht, nein.
Okay. Wie wird Bier eigentlich hergestellt?
Also die Herstellung des Bieres ist ein relativ komplexer Prozess, zum anderen aber wieder relativ einfach erklärt. Man braucht eben die Ingredienten, wie vorher schon erwähnt. Es ist Wasser, Malz und Hopfen. Später kommt dann auch noch Hefe dazu, um das ganze Bier dann zu vergären. Die Hauptschritte sind eigentlich das Mashen. Das heißt, das Malz wird zum Wasser zugegeben, wird bei verschiedenen Temperaturen dann erwärmt. Dadurch lösen sich dann verschiedene Zucker, entweder die verkehrbaren Zucker oder die unverkehrbaren Zucker. Das steuert dann die Süße und die Stärke des Bieres. Nach diesem Prozess wird dann das Ganze abgeläutert. Das heißt, die festen Stoffe werden vom Flüssigen getrennt. Danach kommen wir dann zum Würzekochen. Das Würzekochen ist nichts anderes, als dass man dann den Hopfen hinzugibt und das eben bei 100 Grad Celsius, damit das Ganze kocht. Dadurch wird dem Bier die Haltbarkeit verliehen, die Bitterkeit und auch die Fruchtigkeit des Bieres. Das kommt darauf an, wenn man den Hopfen hinzugibt, wie viel und welchen Hopfen. Es gibt ja extrem verschiedene Hopfensorten. Danach wird dann die Würze in den Whirlpool gelassen. Hört sich lustig an, ist aber ein sehr wichtiger Prozess. Der Whirlpool wird gemacht, damit sich die festen Stoffe in der Würze in der Mitte sammeln. Dadurch kann dann die klare Würze abgepumpt werden. Danach wird dann die Würze abgekühlt auf Raumtemperatur und wird dann in den Gärtank mit der Hefe angestellt. Und dann ist eigentlich der Hauptprozess des Bierbrauens einmal abgeschlossen. Später malt dann die Hefe die ganze Arbeit. Das heißt, die Hefe verarbeitet den Zucker, scheidet auf der einen Seite Alkohol aus und auf der anderen Seite Kohlensäure, die ihm dann die Spritzigkeit im Bier malt. Nach dem Gärprozess wird das Ganze dann in Fässer abgefüllt, die dann gegen Atmosphäre abgeschlossen werden. Dort bildet sich eben durch die Restgärung, die noch stattfindet, dann die ganze Kohlensäure im Bier, die was dann auch im Bier bleibt später. Im vorigen Gärprozess, das ist ein offener Prozess, da entweicht die Kohlensäure in die Atmosphäre. Wenn dann die Reifung abgeschlossen ist, wird dann das Ganze in Flaschen abgefüllt, verkorkt, etikettiert und gekühlt und dann eben zum Kunden gebracht, der dann das Ganze genießen kann.
Wenn man da so zuhört, dann kriegt man schon richtigen Guster auf ein frisches, spritziges Bier. Du hast ja sozusagen im Kleinen angefangen. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Hobby sucht, kann man das einfach so starten oder braucht es da schon irgendwie große Gerätschaften, die man sich anschaffen muss? Oder kann man das jetzt banal gesagt am Küchenherd auch machen? Oder zum Beispiel, du hast ja von diesem Druckkessel gesprochen, den braucht es auf alle Fälle, kann ich mir denken, damit man die Kohlensäure reinbekommt.
Also wer interessiert ist und Interesse am Bierbrauen hat, ist es überhaupt kein Problem, sich Gerätschaften zu besorgen. Es gibt Braukits, die man sich in diversen Bierstores oder auch online bestellen kann. Dazu braucht man nicht viel, die sind kostengünstig und man kann eigentlich auf einfache Art und Weise sein eigenes Bier herstellen. Es ist nicht zwingend notwendig, das Bier in Drucktanks zu geben. Das ist einfach eine Art, wie ich mein Bier herstelle. Man kann das Ganze auch gleich direkt in der Flasche machen. Das ist dann die sogenannte Flaschengärung. Der Nachteil bei diesem Verfahren ist nur, dass man dann die ganzen Trübstoffe, die sich während der Reifung noch bilden, die dann noch rausflocken, teilweise Proteine, die sich dann am Boden eben absetzen und dann hat man einen Bodensatz, das ich nicht so gern mag. Darum habe ich die Variante mit dem Drucktankverfahren gewählt, um meine Biere herzustellen.
Man kennt ja den Ausdruck naturtrüb. Ist es dann zum Beispiel so ein ungefiltertes Bier, wo diese Proteine noch drinnen sind?
Ja und auch wieder nein. Eigentlich sind all meine Biere naturtrüb, weil ich keinen Filter verwende. Naturtrüb ist eigentlich jedes Bier, das jeder zu Hause für sich selber macht. Um eben dann wirklich ein reines, gefiltertes Bier zu bekommen, braucht man eben Filter und das ist sehr aufwendig und auch teuer, um das durchzuführen.
Okay. Beim Herstellungsprozess hast du ja jetzt erwähnt, die Würze, die Stammwürze. Das ist ja oft auch was, was man am Bier lesen kann. Was bedeutet das eigentlich genau?
Die Stammwürze beschreibt eigentlich den gelösten Zucker in der Würze oder im Bier. Das ist eigentlich relativ einfach zu messen mit einer Bierspindel. Man zieht etwas ab von der Würze in ein schmales, hohes Gefäß. Man gibt dann die Bierspindel hinein. Die Bierspindel ist ein Messgerät, wo man eben dann die Stammwürze nach Grad Plato ablesen kann. Und diese beschreibt eben den Zuckergehalt im Bier. Dieser Wert wird auch für die Biersteuer hergenommen, weil ja das Bier versteuert werden muss. Es ist ja Alkoholsteuer abzuführen bei uns in Österreich. Und das ist eben das Maß, was hierfür hergenommen wird.
Wenn die Stammwürze hoch ist, dann ist ja viel Zucker drinnen. Das heißt, dann kann ja auch mehr vergoren werden und dann ist der Alkoholgehalt höher. Ist es so ein Rückschluss, den man ziehen kann?
Ja, genau. Die klassischen Biere bewegen sich in einem Bereich von 12 Grad Plato Stammwürze. Kommt dann darauf an, welche Hefen man verwendet. Manche Hefen vergären weiter nach unten, manche Hefen nicht so. Dadurch bekommt man auch einen leicht unterschiedlichen Alkoholgehalt. Aber man kann über Daumen sagen, ja, 12 Grad Plato ist ein normales Bier mit circa 5%. Und wenn man dann raufgeht auf 16 Grad Plato, kommt man so bei circa zwischen 7 und 8 Volumensprozent Alkohol an.
Du hast es ja vorher schon ganz kurz angesprochen, dass der Hopfen für die Bitterkeit verantwortlich ist. Gibt es da irgendwie so einen Maßstab, sehr bitter, ganz leicht bitter oder wie kann man das einteilen?
Ja, das gibt es. Das habe ich auch auf meinen Bieren draufstehen. Das ist der sogenannte IBU-Wert. Das ist der International Bitterness Unit. Der beschreibt eben, wie bitter dieses Bier ist. Eine niedrige Zahl bedeutet, dass das Bier eher nicht so bitter ist und eine hohe Zahl, ich sage mal so bis 70, 80, beschreibt dann ein sehr bitteres Bier. Das sind dann meistens die klassischen Pale Ales, die man so kennt.
Und wie steuert man das? Wenn man mehr Hopfen reingibt, ist es bitterer?
Nicht ganz, man steuert es eben auch über die Hopfensorten. Es gibt ja tausende verschiedene Hopfensorten, die verschiedene Alphasäuren und Betasäuren beinhalten. Und dadurch kann man auch die Bitterkeit steuern, aber natürlich auch über die Menge.
Und wie entsteht der Schaum beim Bier? Oder was ist der Schaum?
Der Schaum ist eigentlich ein Gebilde aus Proteinen, Kohlensäure und Heferückständen.
Und wenn man das Bier dann einleert, dann wird da irgendwie die Luft eingearbeitet und dann entsteht so ein Schaumkonstrukt aus Proteinen.
Ja, das entsteht erstmal durch den Temperaturabfall und eben durch den Druckabfall im Bier, da eben da die Kohlensäure ausdiffundiert aus dem Flüssigen und so eben dann den Schaum mit den Proteinen und der Hefe bildet. Wenn man nämlich ganz vorsichtig einleert, bekommt man da fast keinen Schaum. Wenn man es wild einleert, bekommt man ja ein Schaumhaferl.
Das, was man dann auch wieder nicht so will. Du hast ja in deinem Sortiment verschiedene Bierspezialitäten. Was ist jetzt zum Beispiel der Unterschied zwischen einem Wiener Lager und einem Red Ale? Du nennst es ja in deinem Sortiment, heißt ja das Red Ale Rutschbecht.
Also erstmal kann man sagen, dass der Unterschied zwischen dem Wiener Lager und dem Red Ale die Art der Vergärung ist. Das Lagerbier wird untergärig vergoren mit untergärigen Hefen und das Red Ale mit obergärigen Hefen. Das ist auch wieder der Unterschied zwischen den ganzen Hefestämmen oder Hefekulturen, die es gibt. Das obergärige Bier wird bei Raumtemperatur vergoren. Dadurch bilden sich auch viel mehr Nebengeschmäcker wie ätherische Öle, die dann meistens beim Weißbier das Bananige ausmachen. Und beim Lager, das eben untergärig vergoren wird, das passiert so zwischen 10 und 12 Grad Celsius. Bei diesem Verfahren, das auch länger dauert, bilden sich weniger Nebenaromen und man bekommt ein klareres Bier.
Heißt jetzt untergärig, dass es in einer niedrigeren Temperatur ist oder dass die Hefe unten im Tank liegt?
Man kann eigentlich beides rückschließen, untergärig bei unteren Temperaturen, tieferen Temperaturen und die Hefe eben auch am Boden des Tanks ist. Und beim obergärigen, obere Temperatur, höhere Temperatur und eben auch, dass die Hefe oben aufschwimmt und da einen Schutzdeckel bildet. Aber später, wenn es dann durchgegoren ist, fällt auch die Hefe beim obergärigen Bier nach unten.
Ist das dann so ein Anzeichen, jetzt ist es durchgegoren?
Genau. Hauptsächlich misst man eigentlich dann nochmal die Stammwürze im Bier. Das bedeutet, wenn man eine hohe Vergärung hat, dann kommt man auf ca. 2 Grad Plato Stammwürze herunter und dann kann man auch indizieren, dass das Bier fertig durchgegoren ist.
Also was ich da jetzt schon so raushöre, ist, dass die Stammwürze wirklich ein wichtiger Parameter ist in der Bierherstellung. Der muss immer irgendwie in Beobachtung sein.
Ja, genau. Also man kann sagen, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Das heißt, um die Stammwürze dreht sich alles.
Genau.
In den letzten Jahren ist ja eine weitere Bierspezialität, das Indian Pale Ale, das IPA, wie man es auch im Kurznamen kennt, sehr bekannt geworden. Was ist das?
Also das Indian Pale Ale ist eigentlich eines der ursprünglichsten Biere, die es in der moderneren Geschichte gibt. Ein Indian Pale Ale ist nichts anderes als ein hochprozentiges, stark gehopftes Bier. Wurde dazumals in Koloniezeiten gebraut, im Ursprung England, für die indische Kolonie. Daher auch der Name Indian Pale Ale. Der Grund, warum das Ganze hochprozentig und stark gehopft wurde, ist, damit es einfach die lange Überfahrt von England nach Indien übersteht, da eben durch den hohen Alkoholgehalt und in Kombination mit dem Hopfen, der Bitterkeit, eine längere Haltbarkeit gegeben war, als wie bei den Standardbieren, die es damals gab.
Und warum glaubst du, warum ist das gerade so ein Trend, dieses Bier? Weil es eben so ursprünglich ist oder weil es einfach vom Geschmack her irgendwie was Originelles ist?
Ich glaube jetzt Weiteres, da es eben wirklich auch sehr viele Varianten gibt von diesem Bier, eben aufgrund der verschiedenen Hopfensorten und das Bier einfach extrem fruchtig ist und gut trinkbar, sehr süffig ist. Das ist, glaube ich, der Grund, warum es aktuell so in ist.
Ich habe mal vor Jahren jetzt schon wieder bei einer Bierverkostung teilgenommen und da haben wir ein belgisches Bier getrunken, nämlich ein Kirschbier. Das ist sehr süß. Ich würde fast sagen, es erinnert ein bisschen an einen Radler. Warum wird eigentlich sowas in Österreich nicht wirklich gebraut? Also hat das irgendwas mit dem Reinheitsgebot zu tun, dass man das jetzt nicht als Bier verkaufen kann? Wegen einer gesetzlichen Lage oder weil es einfach nicht Tradition ist?
Ich glaube eher, dass es von der Tradition her kommt. Wir sind ja nicht weit von Bern weg, wo eigentlich das Reinheitsgebot geschrieben wurde. Es ist ja auch nicht ganz richtig, dass solche Biere nicht bei uns gebraut werden. Ich selber mache extrem viele Kreativbiere. Mhm. Das ist auch vielleicht ein ganz guter Hinweis, eben Kreativbier. Kreativbier ist gesetzlich vorgeschrieben, wenn man dann sein Bier verkaufen will, bei dem man verschiedene Früchte auch zugibt. Oder auch diverse Blüten oder Samen, wie zum Beispiel Koriandersamen, ist ein sehr beliebtes Ingredient bei belgischen Bieren. Und ja.
Aber du darfst es dann noch als Bier verkaufen oder musst du dann definitiv aufs Etikett schreiben, Kreativbier?
Also es ist gesetzlich so geregelt, dass wirklich Kreativbier dann draufstehen muss.
Okay. Aber es kommt immer mehr in den letzten Jahren, dass das.
Absolut, ja.
Sehr spannend. Und woher kommt eigentlich die Farbe oder gibt es da Merkmale, wie man die Farbe beschreiben kann?
Die Farbe wird hauptsächlich dadurch gesteuert, welche Malzsorten man verwendet beim Mäschen. Das bedeutet, es gibt verschiedene Röststufen, genauso wie bei einem Kaffee beim Malz. Entweder leicht geröstet oder mittelstark geröstet oder sehr stark geröstet. Das Ganze wird dann über den EBC-Wert definiert. Der EBC-Wert ist der European Brewery Convention ist die Abkürzung. Da ist auch wieder die Regel, niedrige Zahl helles Bier, hohe Zahl dunkles Bier.
Ein bekanntes engländisches dunkles Bier, ich sage jetzt die Marke nicht, ist zum Beispiel so ein dunkelgeröstetes.
Es wird hauptsächlich dunkelgeröstetes Malz verwendet und hat einen Wert von ca. 70 oder 80.
Und was sind so deine Favorites? Hast du eher mehr helle Biere oder befindest du dich im Zwischenbereich?
Also mein Produktsortiment umfasst aktuell 23 verschiedene Sorten und da ist von ganz hellen Bieren bis schön bernsteinfarbigen Bieren, roten Bieren bis hin zu ganz dunklen Schwarzbieren oder auch Stouts oder Porters ist alles vorhanden.
Wow.
Einen persönlichen Favorit habe ich eigentlich nicht, da alle meine Biere gut sind. Sogar sehr gut.
Gibt es beim Bieretikett Qualitätshinweise, die man als Konsumentin oder als Konsument beachten sollte?
Bei uns in Österreich gibt es zum Beispiel das Bier-IG-Qualitätssiegel. Das wird jährlich bei der Staatsmeisterschaft verliehen. Leider habe ich selber noch nicht mitgemacht, möchte aber dieses Jahr auch teilnehmen, um hoffentlich auch hier dieses Qualitätssiegel zu erhalten. Das gibt es in Gold, Silber und Bronze. Das kann man dann eben ein Jahr verwenden und kann dann eben auf das jeweils prämierte Bier dann aufkleben. Und das ist dann meistens auch schon ein sehr gutes Zeichen, wenn man das in einem Regal findet, wenn ein Bier dieses Qualitätssiegel hat.
Und wie lang ist eigentlich ein Bier haltbar?
Also man kann das nicht pauschal sagen. Es gibt Biere, die eben länger haltbar sind und Biere, die nicht so lange haltbar sind. Leichte Biere sind meist nicht so lange haltbar wie hochprozentige Biere. Genauso, wenn ein Bier filtriert ist, ist es auch meist länger haltbar. Es gibt dann noch andere Arten, um das Bier haltbar zu machen, zum Beispiel pasteurisieren. Macht natürlich das Bier auch noch länger haltbar. Man verliert aber dadurch diverse Aromastoffe, da eben das Bier nochmal erhitzt wird. Ja.
Bei welcher Temperatur trinkt man jetzt Bier am besten? Gibt es also eine Einheitstemperatur oder ist es auch wieder vom Bier abhängig?
Das ist natürlich auch wieder vom Bier abhängig. Leichtere Biere werden meist kühler getrunken. Stärkere Biere werden bei höheren Temperaturen bis hin zur Raumtemperatur getrunken. Es gibt auch Unterschiede vom Glas. Generell kann man sagen, bei einer Bierverkostung zum Beispiel ist es am besten, wenn man ein großes Glas verwendet, da sich eben dort wie bei einer Weinverkostung die ganzen Aromen einfach besser entfalten. Es gibt aber, wie man weiß, bei den verschiedenen Bierstilen verschiedene Gläser auch dazu. Das Weißbier hat ein hohes, konisches, dickwandiges Glas. Das klassische Kölsch zum Beispiel ist ein ganz ein schmaler, hoher Körper mit einem ganz einem dünnen Glas. Craftbiere werden meist in einer Tulpe getrunken und, und. Es gibt einfach da extrem viele verschiedene Glasarten, in denen man sein Bier trinken kann.
Wie wird eigentlich alkoholfreies Bier gemacht?
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie man alkoholfreies Bier herstellen kann. Wenn man Heimbrauer ist, ist wohl die einfachste Möglichkeit, alkoholfreies Bier herzustellen, indem man die Gärung frühzeitig unterdrückt. Das bedeutet, man lässt nur kurz das Bier angären und erhitzt dann das Ganze, dass eben die Hefestämme wieder absterben. Und dadurch bekommt man dann ein Bier, das minimal Alkohol hat, aber eben dann noch sehr malzig ist. Das Weitere ist, es gibt das Verfahren mit der Destillation. Das bedeutet nichts anderes, dass man eben das Bier auch wieder hitzt. Bei den hohen Temperaturen verflüchtigt sich der Alkohol und kann eben dann abgenommen werden. Und dann wird das Ganze wieder abgekühlt, muss dann eben wieder mit Kohlensäure aufkarbonisiert werden, da durch die Erhitzung die ganze Kohlensäure entwichen ist. Ist auch ein beliebtes Verfahren, aber man verliert eben auch sehr viele Aromen. Es gibt auch noch das Membrantrennverfahren. Da wird durch Umkehrosmose, osmotischer Druck auf das Bier ausgeübt. Das Ganze dann durch eine Membran gedrückt. Durch die Membran geht viel Wasser und eben auch der Alkohol. Übrig bleibt dann eine zähflüssige Masse, die dann später wieder mit Wasser aufgedünnt wird und dann eben wieder mit Kohlensäure karbonisiert wird und dann wieder abgefüllt werden kann.
Spannend. Aber man schafft es eigentlich nie, das Bier komplett alkoholfrei zu machen. Und es hat immer einen Restalkoholgehalt.
Es wird immer ein gewisser Restalkoholgehalt vorhanden sein. Das Gesetz schreibt auch vor, dass alkoholfreies Bier maximal 0,5% Alkohol beinhalten darf.
Mhm. Wenn du jetzt dein Sortiment erweitern willst, wie gehst du dann vor? Redest du dich mit einem Bierbraukollegen zusammen und der hat irgendwie eine Idee? Oder fällt dir das in der Nacht ein, ach, das Bier könnte ich machen? Oder ist es ein langer Prozess insgesamt, bis so eine neue Sorte entsteht?
Man kann sagen, man verbringt eigentlich viel Zeit in Foren, mit Zeitschriften lesen, mit anderen Braukollegen, mit denen man sich immer ein wenig abspricht. Alle haben Ideen, schräge Ideen, dann wieder gewöhnliche Ideen. Einer sagt wieder, er möchte gern, weil es bei uns populär ist, Hollerbier machen. Der andere sagt wieder, es gibt Kartoffeln, aus denen man auch Stärke gewinnen kann. Da kann man auch Bier machen. Also es ist immer ein Prozess, in dem sich eigentlich viele Leute zusammenschließen und eben gemeinsam mehr oder weniger Ideen kreieren.
Mhm. Sprechen dich dann auch oft Leute an, die dein Bier kaufen und kommen die zu dir und haben neue Ideen und sagen, Martin, bitte mach uns mal ein Marillenbier zum Beispiel oder passiert das alles in deinem Kopf?
Ja, es kommt schon oft vor. Man will sich ja auch den Kunden öffnen und auch seine Ideen einfließen lassen in das Ganze, weil es ja eben, wie gesagt, ein Prozess ist, der nicht allein in meinem Kopf stattfindet, sondern eben in der Gemeinschaft stattfindet. Mhm. Dadurch ist es auch immer wieder cool, wenn Leute kommen und eben Ideen haben, wie du sagst, mit Marillenbier oder man möchte Hagebutten drinnen haben oder eben auch das Kirschbier, wie du angesprochen hast. Das sind alles Sachen, die auch noch auf meiner To-Do-Liste stehen, mehr oder weniger. Man muss eben nur noch die Zeit finden.
Und wie lange dauert es dann, wenn du hast die Zeit angesprochen, wie lange dauert es, bis so eine neue Sorte entwickelt ist? Ist wahrscheinlich unterschiedlich.
Also die Rezepturfindung ist relativ einfach, da das alles ganz gut kalkulierbar ist. Man muss sich eben halt überlegen, will man ein starkes Bier, ein leichtes Bier, ein hopfiges Bier, ein bitteres Bier, ein süßes Bier, ein trockenes Bier. Das kann man eigentlich alles ganz gut steuern und ist eigentlich relativ schnell gemacht. Ich sage mal so eine Vorlaufzeit von 1 bis 2 Wochen circa, bis man von der Idee quasi zum Sudhaus, zum Brautopf geht und dann das ganze Projekt startet.
Und was sind so die beliebtesten Biere zurzeit in deinem Sortiment? So IPAs oder eher?
Also das beliebteste Bier aktuell bei mir ist der Rotspecht. Er ist sehr fruchtig mit Maracuja-Noten, was aber nicht von der Frucht kommt, sondern eben vom Hopfen und hat eine sehr schöne rote Farbe und das ist aktuell das beliebteste Bier, das bei mir im Sortiment ist.
Ich freue mich schon, wenn ich das mal kosten kann. ganz zum Schluss, ich habe ja auf deinem Instagram-Profil gesehen, dass du auch immer sehr gut kochst und dann dein Bier oft dazu trinkst. Hast du vielleicht so eine Gourmet-Empfehlung, was sehr gut zusammenpasst? Welches Bier mit welcher Speise vielleicht?
Was aktuell mein absoluter Favorite ist, ist der Pechvogel. Das ist mein Schwarzbier. Mhm. Zu einem Schokoküchlein mit Vanilleeis dazu. Also das harmoniert perfekt und schmeckt extrem gut. Kann man sehr empfehlen.
Statt einem Dessertwein kann man ja auch ein Bier trinken.
Genau.
Sehr cool. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass du uns Einblick in deine Leidenschaft gegeben hast. Ich finde es sehr bewundernswert, dass du eigentlich erst seit 2 Jahren dich mit diesem Thema beschäftigst und jetzt schon so viele Sorten entwickelt hast. Das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Und ich finde es auch sehr spannend, du hast ja schon ein paar Biernamen angesprochen, ich finde das immer sehr kreativ. Das spricht ja auch die Leute an, wenn zum Beispiel Pechvogel oder Rotspecht, das sind wirklich interessante Namen. Und ich habe mich sehr gefreut über das Interview. Danke, Martin.
Ich sage auch danke.
Das war eine weitere Folge von Food Fact Stories. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge mir einfach auf Facebook oder Instagram unter Food Fact Stories. Außerdem würde es mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du den Podcast an Freunde, Verwandte und Bekannte weiterempfiehlst. Ich fand die Folge über Bier sehr spannend und bei meiner Recherche hat sich auch gezeigt, dass es wirklich ganz, ganz viele lustige Fakten auch über Bier gibt. Zum Beispiel gibt es so etwas wie die Angst vorm leeren Bierglas und das ist eine anerkannte Krankheit und nennt sich Zenosilikaphobie. Fand ich sehr witzig. Außerdem haben Bierliebhaber ein eigenes soziales Netzwerk und das nennt sich untapped.com. Und da können sich Bierfreunde aus aller Welt vernetzen. Man kann zum Beispiel auch nachsehen, wenn man in einer Stadt ist, irgendwo auf der Welt, ob es da in der Nähe eine Bierbar gibt. Man kann verschiedene Biermarken bewerten. Also wirklich ein sehr brauchbares Tool, wenn man zum Bierliebhaber werden will. Und wenn ihr euch jetzt gerade die Folge am Abend anhört und ihr ruhig einschlafen wollt, dann empfehle ich euch noch einen Schluck warmes Bier mit Honig. Das soll nämlich die Nerven und die Muskeln entspannen. Und das liegt vor allem am Hopfen, der beruhigt, und am Honig, der ja bekanntlich auch eine beruhigende Wirkung hat. Aber natürlich aufpassen, die Dosis macht es natürlich aus. Denn zu viel Bier führt eher zu einem unruhigen Schlaf. Wenn ihr euch mehr für die Brauerei von Martin interessiert, dann schaut doch einfach nach unter der Deicht her. Die Links befinden sich jedenfalls in den Shownotes. Tschüss und bis zum nächsten Mal.